Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Manfred Kleuber.
Und Jan Rehm.
Und Peter Welchering.
Ja, wie fandet ihr den 36C3, der ja jetzt zu Ende gegangen ist und den wir 4 Tage lang hier in unserem DLF-Studio in Saal 3 im Kongresscenter Leipzig begleitet haben?
Anstrengend.
Anstrengend? Ja, riesig.
Riesig, ja.
Positiv riesig,
ziemlich
durchaus auch.
Vor unserer Saaltüre quasi war ja die Kinderspielecke, deswegen war es immer turbulent und laut. Und es war auch sehr eng, weil irre viel Kinder da waren diesmal.
Ja, aber es waren nicht nur Kinder da, es waren auch viele Erwachsene da, ne?
Das stimmt.
Und wir hatten ja zum Glück einen Fluchtweg zur anderen Seite. Das heißt, das hat unseren Weg zu den Vorträgen, die ja wirklich umfangsreich waren, nicht behindert.
Umfangsreich, neue Wortkreation von Jan. Aber
darf ich das nicht sagen?
Doch, darfst doch, du natürlich.
Am umfangreichsten.
Du darfst alles sagen. Mir ist aufgefallen, dass der Themenschwerpunkt, nämlich die Erschöpfung der Ressourcen, am Ende in den Vorträgen gar nicht so schwer lastig war, sondern dass er vielleicht 10%, 15% der Vorträge ausgemacht hat.
Er taucht immer mal wieder auf, also auch beispielsweise in Vorträgen über Softwareentwicklung wurde dann das Thema Nachhaltigkeit doch noch so am Rande mit angesprochen. Das tauchte dann im Thema nicht auf, auch in der Zusammenfassung oder in der Vortragsankündigung, aber es war schon als Thema irgendwo noch mit drin und da gab es einige Vorträge, da schwang das so mehr oder weniger mit.
Ja, und ich möchte mal behaupten, die Erschöpfung der Ressourcen spielte also nicht nur aus ökologischer Sicht, worauf man ja immer als erstes denkt, eine Rolle, sondern hier waren die Ressourcen ja auch teilweise sehr schnell ausgeschöpft, sagen wir mal Sitzplätze in den Sälen, Mate an den Verkaufsständen, also es war zwar gut versorgt, aber auch hier die Ressourcen waren ja zum Teil doch sehr begrenzt, das heißt, das war Leben in der Lage.
Sehr weit hergeholt, oder nicht, der Zusammenhang.
Okay, gut, dann stelle ich einen anderen Zusammenhang her, die Ressourcen, sagen wir mal die Netzwerkressourcen, die wurden zum Beispiel sehr nachhaltig eingesetzt, sie wurden nämlich überhaupt nicht ausgekostet und jetzt, gehen wir wirklich rein in die Hard Facts. Wir hatten hier eine Anbindung mit 300 Gigabit pro Sekunde. Also nur zum Vergleich, also eine mittelgroße Kleinstadt machen wir da, ist da deutlich schlechter angebunden.
Naja, bei 17.000 Besuchern
ist ja, das ja... Ja, aber davon wurden Spitzenlast gerade mal 40 Gigabit pro Sekunde ausgenutzt.
Ich habe dich eben gesehen, wie du mit jemandem vom NOC, muss man erklären, Network Operating Center.
Ja, die nennen sich neuerdings Internetmanufaktur.
Ah, okay. Also jemanden von der Internetmanufaktur ehemals NOC zusammengesessen hast und diese Daten besprochen haben, hast und der sagte, mit einem Durchsatz von maximal 40 Gigabit, dass das gar nicht so dolle war.
Nö, also da wäre erstens noch wesentlich mehr gegangen und man muss sich das auch vergegenwärtigen. Hier stehen ja wirklich auch Server, auf die zugegriffen wird von außerhalb des Kongresses. Die Teilnehmer des Kongresses, die laden sich Daten runter, die saugen die, hier wird kommuniziert etc. Und dann nur auf diese Spitzenlast zu kommen, das ist schon wirklich überraschend. Also
hast du auch noch über andere Fakten gesprochen?
Ja.
Es gab ja hier zum Beispiel auch ein eigenes Fernmeldenetz. Traditionell ist das ja immer vorhanden.
Ja, das Fernmeldenetz ist in diesem Jahr auch das erste Mal komplett über das Datennetzwerk gelaufen. Also sie mussten dieses Jahr nicht selber quasi Klingeldraht ziehen.
Man nennt das Voice-over-IP.
Ja, eventuell. Es ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber so grob im Groben und Ganzen. Ja, und das POC in dem Fall dann, Phone Operating Center namens Eventphone, die haben hier eingesetzt über 5000 Decktelefone und über 860 Mobiltelefone in den Netzen, zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation, also GSM, 3G und LTE. Maximal Spitzenlast waren 3.251 Anrufe, die gleichzeitig getätigt wurden. Und am Ende werden es ungefähr 330.000 Gespräche gewesen sein. Also das heißt, auch hier wieder Daten einer mittelgroßen Kleinstadt. Ich habe vorhin gefragt und habe gesagt, womit kann man das Telefonnetz so ungefähr vergleichen? Ja, und dann sage ich so eine Kleinstadt. Und dann guckt er mich empört an und sagt, so was, eine Kleinstadt? Habe ich so, mittelgroße Stadt? Ja, Minimum. Also das heißt, Kommunen dieser Welt oder Kommunen dieses Landes kommt nach Leipzig gepilgert zum Kongress. Ihr könnt euch hier angucken, wie Kommunikationsinfrastruktur aussieht. Noch ein kleinen Aspekt möchte ich erwähnen, weil der ist echt was Besonderes. Wir haben ja gerade in Computer und Kommunikation vor wenigen Wochen über die neuen WLAN-Standards gesprochen. Da kommt ja der AX-Standard und den gab es hier bereits auf dem Kongress und Trommelwirbel, es gab genau 11 Clients, die darauf zugegriffen haben über die 4 Tage.
Wi-Fi 6.
Wi-Fi 6, okay. Yes, yes.
Ich muss übrigens noch eine Korrektur machen, was ich heute Morgen behauptet habe im Podcast der Morgen vom 36C3, dass es keine Rohrpost gäbe. Das ist natürlich total falsch. Ich bin eben noch eine Halle abgegangen, die ich bislang ausgespart habe, Halle 3. Und siehe da, die Seidenstraße war wieder da, die Rohrpost war also tatsächlich da. Und auch die klassische Post wurde hier ausgetragen, also alle Kommunikationsmedien vorhanden. Aber Peter, vielleicht sollten wir noch ein bisschen über die politische Bewertung dieses Kongresses reden.
Ja, politisch muss man sagen, die erstorbene Dialogbereitschaft zwischen Politik und Hackern, die scheint sich ein bisschen wiederbelebt zu haben. Ja, die war abgestorben. Also die Hacker waren vor 2 Jahren und auch im vergangenen Jahr total enttäuscht von der Politik.
Also gab, er meint wiederbelebt.
Die wird jetzt wiederbelebt. Ja, ja, auch vorher war sie eben weg, ne? Und da fand ich ganz interessant zum einen, dass tatsächlich sehr intensive Dialoge mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten da waren, der am Montag eben seinen Vortrag gehalten hat und auch noch zu Gesprächen zur Verfügung stand. Am Samstag mit Saskia Esken, der neuen SPD-Vorsitzenden. Anke Domscheit-Berg gehört ja ohnehin zum Inventar. Ich hoffe mal, dass tatsächlich dann sich auch sowas wie eine stärkere zivilgesellschaftliche Beteiligung in der Politik, wenn es um Digitalpolitik geht, von Leipzig aus dann fortsetzen könnte. Das muss man natürlich noch abwarten.
Fun Fact am Rande, ob Anke Domscheit-Berg auf dem Kongress ist oder nicht, kann man daran sehen, dass die Geländer umhäkelt sind oder nicht.
Ja, ein Geländer an Fahrstuhlschacht im Mittelteil des Kongresscenters. Und dann weiß man, wenn die umhäkelt sind, sie ist da.
Fasst sich aber auch wirklich gut an. Das muss man jetzt mal lassen.
Ich habe da nicht angefasst, weil ich weiß immer nicht bei solchen Wohlgeschichten, wer da vor mir angefasst hat.
Okay, Punkt für dich.
Du hast berechtigte Ängste auf solch einer Großveranstaltung, muss man auch sagen. Es gab dieses Jahr übrigens keine Debatte über, habe ich jedenfalls nicht mitbekommen, über die Unisex-Toiletten.
Nee, da gab es keine Debatte. Aber es gab Debatten über die Unis. Und zwar über Drittmittelbewirtschaftung von Universitäten. Das war sogar relativ ausgeprägt.
Auch ein politisches Thema.
Auch ein politisches Thema. Und da war Anlasspunkt einfach, dass die Technische Universität in München ein Institut von Facebook finanziert bekommen hat, an dem über digitale Ethik geforscht werden soll. Und einige Sachen stellten sich dann später noch ein bisschen anders raus als zunächst berichtet. Also beispielsweise wurde das Geld nicht einfach gegeben, sondern es ist eine jährliche Zuwendung. Das heißt, Facebook kann da auch wieder zurückziehen, wenn ihnen das, was da passiert am Institut, nicht gefällt. Es wurde abhängig gemacht von der Person des Direktors. Und das gab dann zum einen die relativ starke Diskussion, Drittmittel an Universitäten ganz problematisch. Allerdings sagen dann auch eben viele Teilnehmer am Kongress, die eben aus dem universitären Bereich kommen, ja, muss man eben genau hingucken. Ohne Drittmittel kommen wir eben an vielen Instituten auch nicht mehr aus. Aber man braucht bessere Mechanismen, um tatsächlich Einflussnahme dann etwa tatsächlich so gering wie möglich zu halten. Und wenn die Person des Institutsdirektors vom Drittmittelgeber bestimmt werden kann und gesagt werden kann, das Geld fließt auch nur so lange, wie es diesen Institutsdirektor gibt, dann war das für die meisten doch eine überschrittene rote Linie.
Ich denke, das ist ein Thema, was sowieso unter Bildungspolitikern, aber auch gesamtgesellschaftlich nochmal sehr viel stärker diskutiert werden muss, vielleicht im nächsten Jahr schon beginnt, nämlich wie sich unsere Hochschullandschaft insgesamt verändert hat, auch kommerzialisiert hat. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass sozusagen im Zuge mit der Bolognisierung der Hochschulen auch eine Privatisierungswelle durch das Land gegangen ist, die sicherlich nicht unkommentiert bleiben sollte. Sicherlich etwas, was auch die Kolleginnen und Kollegen von Campus und Karriere machen werden. Also auch schon tun und auch fortsetzen werden. Jan, du hast dich ja ziemlich intensiv beschäftigt mit dem Thema Staatstrojaner und dem Thema, dass Staatstrojaner in der Türkei aufgetaucht sind, die wohl aus deutschen Landen stammen. Daraus muss sicherlich auch eine politische Diskussion folgen, die sich anschließt hier an diesem Kongress.
Ja, auf jeden Fall. Also so hoffen es zumindest die Teilnehmer dieses Kongresses, dass jetzt eine Diskussion in Gang kommt, und zwar nicht nur, sagen wir mal, über den Aspekt des eigentlichen Exports, ob legal oder illegal, das muss jetzt ja eh die Staatsanwaltschaft klären, sondern die grundsätzliche Frage, ob es solche Werkzeuge geben soll, weil allein durch die Existenz solcher Werkzeuge wird die gesamte IT-Sicherheit ja schon unterminiert, also unterlaufen. Euch muss ich es nicht erklären, trotzdem kurz sozusagen zur Erläuterung. Für jeden solcher Trojaner brauche ich natürlich Sicherheitslücken, weil ohne eine Sicherheitslücke komme ich nicht auf die entsprechenden Geräte, also auf die Smartphones, auf die Tablets, auf die Computer. Und in dem Moment, in dem staatliche Akteure solche Werkzeuge einsetzen wollen, solche Werkzeuge bestellen oder schon überhaupt über solche Werkzeuge nachdenken, ist ja sozusagen impliziert, dass sie auch Sicherheitslücken dafür brauchen. Diese Sicherheitslücken brauchen sie längere Zeit, werden diese also nicht an die Hersteller melden, was dann wiederum heißt, dass Sicherheitslücken offen bleiben. Und wie wir aus der jüngeren, längeren, älteren Geschichte kennen, eigentlich seit es diesen Kongress gibt, seit es das Internet gibt, seit es IT gibt, wissen wir, dass Sicherheitslücken natürlich auch ausgenutzt werden. Und je länger die offen bleiben, umso wahrscheinlicher ist es, dass auch ein Krimineller diese Sicherheitslücke findet, kauft oder was auch immer und sie dann ausnutzt. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, allein die bloße Existenz dieser Staatstrojaner sorgt für eine höhere Unsicherheit aller Bürger, und zwar nicht nur der Bürger im eigenen Land, sondern weltweit. Und da muss man natürlich schauen, und hier kommt vielleicht auch das Thema Resource Exhaustion zum Tragen, inwieweit ist das eigentlich nachhaltig, solche Werkzeuge vorzuhalten, wenn ich dann einen Großteil meiner eigenen Bürger dadurch eher gefährde. Und mit Emotet und Co. sehen wir ja, was es heißt, wenn Sicherheitslücken offen sind und irgendwelche, in dem Fall Verschlüsselungstrojaner, ihr Unwesen treiben, Krankenhäuser, Stadtverwaltung, Schulen, Hochschulen, wen auch immer, komplett lahmlegen.
Naja, da wird ja eine moralische Diskussion oder eine ethische Diskussion quasi in Software hineingegossen, die bislang bei der Hardware da war, nämlich in Form von Panzern, Rüstungsgegenständen und Verteidigung. Das ist ja eigentlich die gleiche Frage. Also was machen wir mit Rüstung, was machen wir mit Kriegswaffen? Benutzen wir sie, um sie zur Verteidigung einzusetzen, oder ermöglichen wir damit, dass Menschen angegriffen werden?
Ja, vor allen Dingen das Forum Informatikerinnen für den Frieden, die auch hier mit dem Stand vertreten sind, die haben das natürlich auch sehr intensiv aufgenommen. Und eine Diskussion, die in diesem Jahr da besonders stark war, war die Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz für Rüstungszwecke und digitalen Angriffswaffen, die da mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Und da gab es natürlich auch die Diskussion etwa über autonome Kampfroboter. Autonome Kampfroboter, die in einigen Bereichen schon angesetzt werden, die jetzt etwa zur Grenzsicherung dienen sollen, die dann aber auch für die Verteidigung insgesamt im Verteidigungsministerium geplant werden. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich den ethischen Aspekt, zum zweiten aber auch einen ganz praktischen. Was passiert denn, wenn ein solcher autonomer Kampfroboter gehackt wird und dann sozusagen gegen die eigene Truppe eingesetzt wird? Wobei beide Aspekte hier erstmalig tatsächlich gleichbedeutend diskutiert wurden. Und beide Aspekte führten dann auch dazu, dass gesagt wurde, wir brauchen ganz dringend etwa eine Konvention der Vereinten Nationen, die das wirklich ablehnt. Und da wurde eben auch bedauert, dass das in Genf immer noch nicht geklappt hat.
Mhm. Klassischerweise gehören ja hier zum Kongress, finde ich jedenfalls, auch immer dazu ganz einfache, nee, eigentlich nicht einfache, ganz schwere, aber einfache Vorträge über Sicherheitslücken, die gehackt wurden. Das ist ja hier sozusagen Kernkompetenz der versammelten Hacker, dass sie sich eben halt Sachen genau angucken und auf Sicherheitslücken abklopfen. War das Angebot groß genug, Jan, für deinen Geschmack?
Och, das war reichhaltig. Also ich bin gar nicht dazu gekommen, alles sozusagen hier in Echtzeit auf dem Kongress mir anzuhören, anzuschauen, darüber zu diskutieren. Das heißt, da verweise ich jetzt einfach auch auf die Aufzeichnung des Kongresses, die ich
und auch auf unsere eigenen
Podcasts. Podcasts natürlich. Beides werde ich jetzt in den nächsten Tagen dann auch noch ein wenig konsumieren. Aber gucken wir doch mal kurz drauf. Also zum Beispiel, was ich verpasst habe und nur teilweise genießen konnte, das war der Angriff auf den Kurznachrichtendienst iMessage von Apple. Da hat ein Sicherheitsforscher eines, sagen wir mal, großen Suchmaschinenherstellers eine Sicherheitslücke gefunden, die, man höre und staune, schlecht ausgedrückt, die ohne das Zutun des Nutzers ausgenutzt werden kann. Was natürlich hochkritisch ist. Wir kommen zurück zu den Staatstrojanern. Das heißt, ich könnte diesem Nutzer einfach ein Staatstrojaner unterschieben, da brauche ich nicht mal mehr selber etwas machen. Kein eigener Download mehr, kein Klick, kein gar nichts mehr. Der Trojaner ist drauf auf dem Telefon. Sicherheitslücke ist mittlerweile geschlossen, deswegen kann das hier auch kommuniziert werden. Wir hatten die Arztkarte, die ausgegeben wurde, sagen wir mal, ohne zusätzliche Authentifizierung, ohne Gegencheck, ob überhaupt erlaubt. Also das heißt hier an der Stelle eher so ein
Social Engineering,
ne? Social Engineering Faktor Mensch als Schwachstelle. Wir hatten, wie besprochen, ja den Trojaner dabei. Und PDF, stimmt, PDF hatten wir ja auch. PDF mit, ich möchte sagen, erschreckenden Schwachstellen, die durchaus auch aus dem Standard herrührten. Aber wir hatten auch Schwachstellen sozusagen hier auf dem Kongress selbst.
Wollte ich gerade nachfragen aus dem Gespräch mit dem Vertreter des Chaos Computer Clubs, habe ich eben so am Rande mitbekommen, gehackt wird auch gegen den Club.
Na, sagen wir mal Spaß am Gerät. Das ist ja das alte Motto. Und ein paar Leute hatten hier durchaus Spaß an ihren Geräten und an den Gerätschaften der Infrastruktur dieses Kongresses.
Was konkret wurde gehackt?
Ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Es ist auch echt kompliziert. Es wurde...
Das ist unsere Kernkompetenz.
Okay. Eines der Kunstprojekte hatte ein fehlkonfiguriertes Netzgerät und dieses Netzgerät hat dann angefangen, einige Router mit Anfragen zu überschwemmen, woraufhin bei denen die Tabellen voll liefen und kleinere Teile des Netzes ausfielen. War ein Konfigurationsfehler, wurde gefunden, wurde sofort gefixt. Dann gab es so ein paar Attacken, zum Beispiel auf das WLAN. Da war einfach das Ziel, den Betrieb zu stören. Auch die waren in kleineren Teilen erfolgreich, konnten aber wiederum abgestellt werden. Auch das POC, also das Telefonnetz, musste sich einer Attacke erwehren. Die haben den Fehler nämlich gemacht, sie haben für die Registrierung der Endgeräte kein Limit gesetzt pro Zeiteinheit. Und einer, sie nennen ihn selber eher ein Script-Kiddy, dachte sich, das probiere ich jetzt mal aus, wie viel Endgeräte ich sozusagen in kürzester Zeit anmelden kann. Kam auf ein paar Tausend, das sieht man auch schön in der Kurve des Eventfonds, die kann man auch im Internet sich anschauen. Mal gibt es einen richtigen Ausschlag nach oben. Und warum er auch Script-Kiddy genannt wird, fand ich ganz lustig, weil sie haben ihn gefunden. Also hier auf diesem Kongress wird ja niemand überwacht. Das Netz wird nicht überwacht, hier wird nicht geguckt, was passiert im Netz, was macht Peter, was macht Manfred, was tue ich. Derjenige war aber so clever und hat das Ganze über einen festen Port gemacht. Diesen festen Port hat er sozusagen in der Internetmanufaktur gebucht, wollte sich verschleiern, indem er in Osteuropa einen Server angemietet hat. Also hat das Ganze versucht, dann sozusagen aus dem Kongressnetz rauszurouten und wieder reinzurouten. Dummerweise über diesen festgebuchten Port. Damit wusste man, wer könnte das gewesen sein? Und dann kam raus, dass die entsprechende Person, ohne jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen, auf einer Veranstaltung gerade saß und damit identifiziert werden konnte. Und dann sind die Eventphone-Macher dann kurz vorbeigegangen und haben ein intensives Gespräch mit dem Herrn geführt.
Um herauszufinden, wo die Sicherheitslücke war, um sie schließen zu können.
Die Sicherheitslücke haben sie innerhalb von Sekunden schließen können, weil ihnen war ja quasi sofort klar, was war kaputt. Aber derjenige hat auch noch ein paar Nachrichten hinterlassen, die auf dem Kongress nicht ganz so gern gesehen werden. Ich habe mich gewundert, dass er nicht ausgeschlossen wurde. Es ist hier wirklich sehr, sehr, also ich fand es sehr großmütig, weil ich hätte ihn, glaube ich, sofort rausgeschmissen.
Na gut, das ist deine Meinung. Vielleicht wird das hier lockerer gesehen, weil es eben halt tatsächlich auch, du schüttelst den Kopf.
Das wurde nicht locker gesehen. Also derjenige hat ein Gespräch gehabt, das möchtest du nicht führen.
Gut. Peter, was nehmen wir mit nach Hause?
Also außer vielen Erkenntnissen über Sicherheitslücken eben auch das Wissen darum, wie wichtig es ist, dass tatsächlich solche, ja, ich sag mal, zivilgesellschaftlichen Treffen stattfinden, weil ohne diese zivilgesellschaftlichen Treffen können sich die Digitalaktivisten auch nicht mehr in unserer Gesellschaft einen entsprechenden Einfluss sichern. Und den müssen sie ausbauen, wenn man mal die Vielzahl der Gesetze, die Vielzahl des Regierungshandels sich anschaut, dass auf Basis einer, ich sag mal, etwas unsicheren Digitalpolitik, einer etwas unsicheren Digitalstrategie stattfindet. Da gibt es relativ viele Empfehlungen von der KI-Strategie der Bundesregierung über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bis hin zu dem Gesetz gegen Hasskriminalität und so weiter, wo die Teilnehmer sehr konkret ihre Erwartungen, ihre Kritik kundgetan haben, deutlich gemacht haben, bleibt eben nur zu hoffen, dass das dann auch in der Politik ankommt, mitgenommen wird. Und ich nehme mit, es ist einfach eine unglaublich große Fortbildungsveranstaltung für mich, die auch in den Wochen danach eben auch noch weitere Effekte hat.
Ja, alles, was der Peter gesagt hat, unterschreibe ich, nehme ich auch mit. Und dazu nehme ich mit und packe in mein Köfferchen sozusagen das gute Gefühl einer umfangreichen Netzwerkinfrastruktur. War nicht scherzhaft gemeint, sondern die Kommunen und auch manche Netzbetreiber sollten gerne mal vorbeikommen und sollten schauen, wie auch wirklich breitbandige Netze effektiv genutzt werden und sowas vielleicht auch in Deutschland ausrollen. Zum anderen habe ich mitgenommen, dass es weiterhin extrem wichtig ist, nach Sicherheitslücken erstens zu suchen und verantwortungsvoll damit umzugehen, diese verantwortungsvoll an Softwarehersteller, an Hardwarehersteller zu melden. Denn nichts gefährdet die digitale Welt so sehr wie nicht entdeckte oder unter Verschluss gehaltene Sicherheitslücken. Das ist keine neue Erkenntnis, aber es ist die Erkenntnis, die auch hier wieder gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass es diesen Kongress und die Hacker gibt.
Und ich nehme mit die Einsicht, dass eigentlich Reden gut tut und dass eben halt darüber, dass man Sicherheit in der IT auch anders gestalten kann, dass man sie proaktiv und den Menschen zugewandt gestalten kann, hier in Leipzig versucht wird zu beweisen und dass man darüber auch mit der Politik in den Diskurs gehen muss, ist klar. Aber man muss eben halt auch die Basis dafür schaffen. Und ich hoffe, dass wir das hier ein bisschen machen konnten. Wir haben ja 4 Tage lang sehr ausführlich darüber berichtet und vielleicht auch einen starken Bias sozusagen für diese Themen und auch für die Meinungen der Hacker gehabt. Aber ich finde, das ist okay, weil das ja im ganzen Jahr über eben halt ein bisschen weniger berücksichtigt wird. Und wenn man den Klagen auch viele Hacker glauben darf, ansonsten von der Politik doch eher schlechter rezipiert wird. Da kann ich eigentlich nur sagen, hoffentlich konnten wir hier einen Kommunikationskanal auch eben halt zu unseren Hörerinnen und Hörern aufbauen.
Ja, wobei, das haben die Teilnehmer auch noch kritisiert. Ihre Themen finden eben auch viel zu wenig in den Medien statt. Also da musste ich in vielen Gesprächen auch tatsächlich Rede und Antwort stehen, was macht ihr denn und warum setzt ihr diese Themen nicht ordnungsgemäß durch, so wie es nach meinem Dafürhalten jetzt sein müsste. Ne?
Gut, da haben wir also jetzt den Gegenbeweis sozusagen erbracht und hier in Leipzig sind wir dafür angetreten. Ja, insofern kann ich nur sagen, herzlichen Dank auch fürs Zuhören zu Hause. Und ansonsten guten Rutsch.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.